Welcher feministische Text hat dich zuletzt berührt? Welche Kritikerin spricht dir aus dem Herzen? Welche Beobachtung ist so treffend formuliert, dass sie am besten alle im Original hören sollten? Das sind die Fragen, die ich in einem Aufruf formuliert habe, mit dem ich zu Beiträgen eingeladen habe für diesen Lesekreis am heutigen Feministischen Kampftag, dem 8. März. Und in den folgenden 2 Stunden hören wir Auszüge aus Texten zu ganz verschiedenen Facetten von Feminismus. Es geht um Technofeminismus, es geht um intersektionalen Feminismus und Kapitalismuskritik, um feministisches Zitieren und Arbeiten in der Wissenschaft, um Frauen in der Aufklärung, feministische Perspektiven auf Männlichkeit, Care, Revolution und Verletzlichkeit. Die Textbeiträge wurden ausgewählt und vorgelesen von Kai, Anne, Saskia, Sabine, Yara, Lotte und noch einer Anne. Und ich habe mich sehr über eure Beiträge gefreut und möchte mich daher sehr für das Auswählen und Vorlesen bedanken. Die vollständige Liste mit den Texten findet ihr auf www.freies-radio.de bei den Programminformationen zu dieser Sendung, also unter dem Programm zum 8. März. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören bei diesem feministischen Lesekreis hier im Freien Radio für Stuttgart und wünsche euch außerdem einen guten Start in diesen 8. März heute.
Techno-feminism. Körper. Lingua. Code. Text. Texto. Mund, Maus, Boca. Sprechen, schreiben. Zeichnen. Matters of. Matters in technologies. Voice, mouth, medium, mouth, a gate to enter and exit the brain, exposing the labor of the lips, the teeth, the tongue, as its voice's fortress. The concept denotes speculative and queer positions that, both in theory and in practice, question the coded relations between gender and technology. Verschlingen. Verschlingen. Raum. Mitten in der Verdauung vom Raum, räumlich denken. Meine Muttersprache findet im ganzen Mundraum statt, höhlt aus, skeletal, Kiefer, Gaumen. Techno-feminism. Dieses Konzept deutet auf die spekulativen und queeren Positionen, die die gecodeten Beziehungen von Gender und Technologie hinterfragen. Szene. Die Wolken glühen, driftend. Techno-feminism. The concept denotes die spekulativen und queeren Positionen, die gecodeten Beziehungen von Gender und Technologie hinterfragen. Between Gender and Technology. Seitdem ich weite Hosen trage, die tief sitzen, verändert sich mein Körper. Mein Körper verändert sich immer. Aber da ist etwas mit den Klamotten. Mein Bauchraum bekommt eine neue Chance. Question the coded relation between gender and technology. Techno-feminism. Dieses Konzept deutet auf die gecodeten relations between gender and technology. Das ist der Ort des Denkens. Da ist sowohl die Gebärmutter als auch der Darm. Alles findet dort statt. Es ist das Zentrum der Wechselprozesse, der Verarbeitung, der Verdauung. Es ist das Zentrum von meiner Räumlichkeit. Question the coded Relations von Gender und Technologie. Gehalten wird Samsara ab der Wiedergeburt. The concept denotes the questioning, both in theory and in practice.
Von Annunziata. Das Mandala ist konzentrisch aufgebaut wie die ersten Labyrinthe Kretas. Jedes Mandala ist ein geistiges Bild der unteren Schale. Ihr Name bedeutet ewige Wiedergeburt. Eigentlich besteht ihr ganzer Körper aus der unteren Schale ewiger Wandlungsprozesse.
Die gecodeten Beziehungen von Gender und Technologie.
Wandlungen. Diese Grunderfahrung ist im asiatischen Raum bis heute erhalten geblieben und wird noch immer getanzt und rituell gestaltet.
Die gecodeten Beziehungen von Gender und Technologie hinterfragen.
In Bali und Java wird die Ragda-Maske getragen. Ihr Gesicht ist weiß-rot bemalt, ihr körperloser Körper sind flaumartige Schnüre, sie ist ein körperloses Jenseitswesen. In ihrem Mund trägt die Maske riesige Schweinezähne, zwischen denen eine überlange, blutrote, feuerspeiende Zunge herausfließt.
Techno-Feminism. Techno-Feminism, 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 Techno-Feminism.
Ragda wird allerdings jetzt schon als Hexe und Vertreterin des bösen Prinzips beschrieben. Doch Ragda wird ursprünglich sicher eine Wildschweingöttin gewesen sein, aus deren schäumendem Rachen das Menstruationsblut geflossen ist.
Techno-Feminism, 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 Feminism, 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 Feminism. The concept denotes speculative and queer positions that, both in theory and in practice, question the coded relation between gender and technology. Mit Textausschnitten von Cornelia Solfrank in The Beautiful Warriors, Techno-Feminist Praxis in the 21st Century, erschienen im Minor Compositions Verlag, Jutta Voss, Das Schwarzmond-Tabu, erschienen im Kreuz Verlag und Texten von Hybrid Cloud.
Welcher feministische Text hat dich zuletzt berührt? Welche Kritikerin spricht dir aus dem Herzen? Welche Beobachtung ist so treffend formuliert, dass sie am besten alle im Original hören sollten? Als mir der Aufruf aus dem Freien Radio für den 8. März zu Ohren kam, musste ich gar nicht lange überlegen. Viele Texte und Gedanken haben mich als Feministin in den letzten Jahren immer wieder inspiriert. Aber wenn ich einen einzigen konkreten Namen nennen soll, dann lautet er Lori Penny. Es ist mittlerweile fast 10 Jahre her, dass wir ihr damals aktuelles Buch Unsagbare Dinge, Sex, Lügen und Revolution hier im Freien Radio vorgestellt und gefeiert haben. Mein Name ist Anne Aurich und ich war zur damaligen Zeit Redakteurin der feministischen Radiosendung Hot Topics. Was mich seit damals an Lori Penny fasziniert, sie schafft es, präzise und radikal zu denken und zu schreiben, ohne dabei in irgendwelches Sektierertum abzudriften. Im Gegenteil. Es gelingt ihr, wie nur wenig anderen, den Blick zu öffnen für eine fundamentale Intersektionalität, also dafür, wie verschiedene Unterdrückungsmechanismen miteinander zusammenhängen und sich gegenseitig bedingen und verstärken. Dabei verheddert sie sich aber nicht im Klein-Klein von Identitätspolitik, sondern verbindet diese mühelos mit ihrer kompromisslosen Kapitalismuskritik. Aber hören wir Lori Penny nun selbst. Ich lese ein Kapitel aus der Einleitung zu ihrem Buch Unsagbare Dinge, Sex, Lügen und Revolution vor. Dieses Buch ist im Jahr 2015 auf Deutsch im Verlag Edition Nautilus erschienen. Die Überschrift des Kapitels lautet: Was wollt ihr denn noch? Was wollt ihr denn noch? Warum bleibt der Mainstream-Feminismus so lau und feige? Dass der Feminismus wichtig ist und noch viel zu tun hat, ist keine Minderheitenmeinung mehr. Nach Jahrzehnten des zaghaften Sich-Fügens erheben Frauen, Mädchen und ihre Verbündeten in aller Welt wieder die Stimme, um einen besseren Deal einzufordern, nicht nur nach dem Gesetz, sondern in der Praxis. Sie lehnen sich auf gegen die Vergewaltigungskultur, gegen das öffentliche Bloßstellen angeblicher Schlampen, gegen sexuelle Gewalt. Sie kämpfen für reproduktive Gerechtigkeit und gegen systembedingte Armut, die Frauen und insbesondere Mütter am schwersten trifft. Als nach dem Beinahe-Zusammenbruch der Weltaktienmärkte 2008 der Finanzkapitalismus ins Wanken geriet, wurde die Behauptung, alle Frauen würden innerhalb eines Marktes, der ihnen ihre Ziele und ihre Autonomie zugestehe, eines Tages selbstmächtig entscheiden können, als 20 Jahre altes Märchen entlarvt. Die Art Feminismus, die seit Jahren in den Medien eine Rolle spielt und die Schlagzeilen beherrscht, nützt in erster Linie den heterosexuellen, gut verdienenden, weißen Frauen der Mittelschicht und der oberen Mittelschicht. Öffentliche Karrierefeministinnen sind damit beschäftigt, mehr Frauen in die Vorstände zu bringen. Dabei besteht das Hauptproblem darin, dass es schon viel zu viele Vorstandszimmer gibt und keines von ihnen brennt. Es hieß, die Geschlechterbefreiung würde wie der Wohlstand nach unten durchsickern. Das ist natürlich völliger Blödsinn. Feminismus sickert wie Wohlstand nicht nach unten durch, und während sich eine kleine Zahl extrem privilegierter Frauen Gedanken über die gläserne Decke macht, füllt sich der Keller mit Wasser und Millionen von Frauen und Mädchen sind samt ihren Kindern da unten eingesperrt und starren nach oben, während ihnen das Wasser in die Schuhe läuft, um die Knie schwappt und langsam zum Hals steigt. Gerade an der Stelle, wo er besonders radikal sein müsste, hat sich der öffentliche Feminismus zunehmend schmallippiger Quängelei befleißigt und statt des Sexismus lieber den Sex zum Problem erhoben. Die feministischen Kampagnen, die sich der größten Beachtung erfreuen und die meisten Spenden erhalten, befassen sich mit dem Kampf gegen die Pornografie, mit der Abschaffung der Prostitution und des Verkaufs anzüglicher T-Shirts. Dieser Diskurs behandelt Frauen als Opfer, nicht nur der zugegebenermaßen abgefuckten Erotikkultur, sondern des Sex selber, ohne das Wesen der kommerziellen Sexualität oder der Objektifizierung zu durchblicken. Sexismus ist offenbar nicht das Problem. Das Problem ist Sex, sein Wesen und der Umfang, in dem er abseits moralisierender Blicke vollzogen wird, manchmal gegen Geld. Man hat uns angelogen. Frauen meiner Generation wurde erklärt, wir könnten alles haben, solange alles, Ehe, Babys, eine Karriere im Finanzwesen, ein Schrank voller schöner Schuhe und völlige Erschöpfung war und solange wir reich, weiß, hetero und artig waren. Für einen solchen Lebensstil braucht man natürlich eine Armee von Kindermädchen und Putzfrauen und niemand hat sich bisher die Mühe gemacht zu fragen, ob sie auch alles haben können. Wir können alles haben, was wir wollen, solange wir ein Leben wollen, in dem wir kräftezehrende Arbeit verrichten, die für die meisten von uns nicht genug Geld einbringt, Sachen kaufen, die wir nicht brauchen und soziale und sexuelle Regeln befolgen, die unter den dicken Schichten aus Kitsch und Werbung so starr sind wie eh und je. Jungen Männern dagegen wurde vorgegaukelt, sie lebten in einer schönen neuen Welt der wirtschaftlichen und sexuellen Chancen. Und wenn sie zornig oder eingeschüchtert seien, wenn sie sich von den widersprüchlichen Erwartungen eingeengt oder verunsichert fühlten, wenn sie unter dem Druck litten, sich maskulin zu geben, Geld zu machen, dominant zu sein, viele schöne Frauen zu vögeln und gleichzeitig ein anständiger Mensch zu bleiben, dann seien an ihrer Not Frauen und Minderheiten schuld. Diese habgierigen Frauen, diese Homosexuellen, diese Farbigen hätten ihnen die Macht und die Zufriedenheit gestohlen, die einst das Geburtsrecht der Männer waren. Wenn wir unzufrieden seien, so lernten wir alle, sei es unsere Schuld oder die Schuld derer, die uns am nächsten stehen. Wir seien irgendwie falsch konstruiert, wir hätten es einfach nicht geschafft, uns anzupassen. Tragen wir unsere Not nach außen, brauchen wir wahrscheinlich Medikamente oder eine Haftstrafe, je nach sozialem Stand. Strukturelle Probleme gibt es nicht, nur individuelle Fehlanpassung. Die Welt hat sich für Frauen und Queers so weit verändert, wie es nur ging, ohne die gesellschaftlichen Grundstrukturen anzutasten, die immer noch sexistisch, homophob und misogyn sind, weil sie sich auf sexuelle Kontrolle, soziale Ungleichheit und die unbezahlte Arbeit von Frauen und Mädchen stützen. Für einen weitergehenden Wandel müssen wir mehr Ehrgeiz aufbringen, als man es uns bislang zugestanden hat. Für einen weitergehenden Wandel müssen wir das Unausgesprochene aussprechen und uns weigern, die Welt zu akzeptieren, wie sie ist. Wir müssen die großen, provozierenden Fragen stellen, die Fragen zu Arbeit und Liebe, Sex und Politik, und darauf gefasst sein, dass die Antworten anders ausfallen, als wir es erwartet haben. Das versucht dieses Buch zu tun.
Hallo, mein Name ist Saskia Beiler und ich lese einen Abschnitt aus dem Buch von Sarah Ahmed, Living a Feminist Life. Das Buch ist 2017 erschienen in der Duke University Press und ich lese einen Teil aus der Einleitung. Auf Englisch werde ich es vorlesen. Ich beginne auf Seite 14. Ja, ich fange einfach an. Feminism is at stake in how we generate knowledge, in how we write, in who we cite. I think of feminism as a building project. If our texts are worlds, they need to be made out of feminist materials. Feminist theory is world-making. This is why we need to resist positioning feminist theory as simply or only a tool, in the sense of something that can be used in theory, only then to be put down or put away. It should not be possible to do feminist theory without being a feminist, which requires an active and ongoing commitment to live one's life in a feminist way. I encounter this problem of how feminist theory can be feminism in theory as a student in critical theory. I met academics who wrote essays on feminist theory, but who did not seem to act in feminist ways, who seemed routinely to give more support to male students than female students, or who worked by dividing female students into more and less loyal students. To be a feminist at work is, or should be, about how we challenge ordinary and everyday sexism, including academic sexism. This is not optional. This is what makes feminism feminist. A feminist project is to find ways in which women can exist in relation to women, how women can be in relation to each other. It is a project because we are not there yet. We should be asking ourselves the same sort of questions when we write our texts, when we put things together as we do in our living lives. How to dismantle the world that is built to accommodate only some bodies. Sexism is one of such accommodating systems. Feminism requires supporting women in a struggle to exist in the world. What do I mean by women here? I'm referring to all those who travel under the sign women. No feminism worthy of its name would use the sexist idea of, and this is written quote unquote, women born women to create the edges of feminist community, to render trans women into not women or not born women or into men. No one is born a woman. It is an assignment, not just a sign, but also a task or an imperative, as I discuss in a later part, that can shape us, make us, and break us. Many women who were assigned female at birth, let us remind ourselves, are deemed not women in the right way, or not women at all, perhaps because of how they do or do not express themselves. They are too good at sports, not feminine enough because of their bodily shape, comportment, or conduct, not heterosexual, not mothers, and so on. Part of the difficulty of the category of women is what follows residing in that category, as well as what follows not residing in that category, because of the body you acquire, the desires you have, the path you follow or do not follow. There can be violence at stake in being recognizable as women. There can be violence at stake in not being recognizable as women. In a world in which human is defined as men, we have to fight for women and as women. And to do that, we also need to challenge the instrumentalization of feminism. Even though feminism can be used as a tool that can help us make sense of the world by sharpening the edges of our critique, it is not something we can put down. Feminism goes wherever we go. If not, we are not. We thus enact feminism in how we relate to the academy. When I was doing my PhD, I was told I had to give my love to this or that male theorist, to follow him, not necessarily as an explicit command, but through an apparently gentle but increasingly insistent questioning. Are you a Derridean? No. So are you a Lacanian? Oh, no. Okay. Are you a Deleuzian? No. Then what? If not, then what? Maybe my answer should have been, if not, then not. I was never willing to agree to this restriction. But not to agree with this restriction required the help of other feminists who came before me. If we can create our paths by not following, we still need others before us. In this book, I adopt a strict citation policy. I do not cite any white men. By white men, I'm referring to an institution, as I explain in chapter 6. Instead, I cite those who have contributed to the intellectual genealogy of feminism and anti-racism, including work that has been too quickly, in my view, cast aside or left behind, work that lays out other paths, paths we can call desire lines, created by not following the official laid out paths by disciplines. These paths might have become fainter from not being traveled upon, so we might work harder to find them. We might be willful just to keep them going by not going the way we have been directed. My citation policy has given me more room to attend to those feminists who came before me. Citation is feminist memory. Citation is how we acknowledge our debt to those who came before us, those who helped us find our way. When the way was obscured because we deviated from the paths we were told to follow. In this book, I cite feminists of color who have contributed to the project of naming and dismantling the institution of patriarchal whiteness. I consider this book primarily a contribution of feminist of color scholarship and activism. This body of work is where I feel most at home, where I find energy as well as resources. Citations can be feminist bricks. They are the materials through which, from which, we create our dwellings. My citation policy has affected the kind of house I have built. I realized this not simply through writing the book, through what I found about what came up, but also through giving presentations. As I've already noted in my previous work, I have built a philosophical edifice by my engagement with the history of ideas. We cannot conflate the history of ideas with white men, though if doing one leads to the other, when we are being taught where ideas are assumed to originate. Seminal. How ideas are assumed to originate from male bodies. I now think of that philosophical edifice as a timber frame around which a house is being built. In this book, I have not built a house by using that frame, and I have felt much more exposed. Perhaps citations are feminist straw, lighter materials that, when put together, still create a shelter, but a shelter that leaves you more vulnerable. This is how it felt writing this work as well as speaking from it. Being in the wind, being blown out, more or less, depending on what I encountered. The words I set out danced around me. I began to pick up on things I had not noticed before. I began to wonder how much I had in the past built on an edifice to create a distance. Sometimes we need distance to follow a thought. Sometimes we need to give up distance to follow that thought. Und damit beende ich den kurzen Auszug aus Sarah Ahmeds Living a Feminist Life. Ich habe den Ausschnitt gewählt, weil es mich besonders beeindruckt und ich finde, das wird zu selten besprochen, dass darüber, worüber wir sprechen, schreiben, letztendlich auch mit unserem persönlichen Leben im Einklang sein sollte. Sprich, dass es eben nicht reicht, über Feminismus zu schreiben, wenn dieser nicht in der gelebten Praxis verortet ist.
Und für alle, die sich eben im akademischen Feld bewegen, finde ich es besonders stark auch zu hinterfragen, auf welche Gedanken wir aufbauen und, wie sie so schön sagt, eben welches Haus wir konstruieren und welche Materialien wir doch vielleicht sorgsam auswählen sollten, die eben auch andere Konstruktionen ermöglichen, die von bereits viel belaufenen Pfaden abweichen und damit eben auch feministische Stimmen in den Vordergrund rücken. Ja, genau. Mit lieben Grüßen. Tschüss.
Ich lese einen Abschnitt aus Angela Steiderle, Aufklärung, ein Roman. Der Roman spielt zu Bachs Zeit in Leipzig und die erzählende Person ist die älteste Tochter von Johann Sebastian Bach, Katharina Dorothea Bach, meist im Buch genannt Doro. Sie unterhält sich jetzt in dem folgenden Abschnitt mit Madame Ziegler, die in Leipzig einen Salon führte, in dem die Bachs verkehrten und auch die Luise Gottsched und ihr Mann Gottsched. Und Luise Gottsched ist bei diesem Gespräch auch dabei. Das Kapitel heißt »Die vernünftigen Tadlerinnen«. Auch der Ärger mit Scheibe, dem Schuft, war nicht der letzte Unfrieden dieser Jahre. Jetzt entzündete sich, ja explodierte ein Streit, der seit langem schwelte. Just als der Professor, das ist Gottsched, ihn ein für alle Mal ersticken wollte. Die vernünftigen Tadlerinnen sollten für eine neue Auflage durchgesehen werden. Und Gottsched kam auf die Idee, seine Frau und Madame Zieglerin für diese Arbeit zu gewinnen. Um zu erläutern, was geschah, muss ich weit in die Vergangenheit ausholen. 1725/26 erschien Woche für Woche eine Schrift, wie es sie noch nie gegeben hatte. Zu jeder neuen Ausgabe riefen uns die Bose Schwestern zu sich. Anna Magdalena stillte Heinrich, ich hielt ihre Erstgeborene im Arm, die damals noch lebte, und zusammen lauschten wir Sibylla Bose. Phyllis, Calliste und Iris, die drei vernünftigen Tadlerinnen, behandelten alles nur Denkbare auf 8 Seiten, klug und witzig vom Aberglauben dieser Schwindsucht des Verstands, über die krankmachende Tabakwissenschaft bis zur wichtigen Wahl des Ehepartners. Ich weiß noch, wie wir diskutierten, ob persönliche Bekanntschaft vor einer Verlobung wirklich notwendig sei. Irgendwann kam Friedemann herüber und fragte, ob es heute Abend eigentlich noch etwas zu essen gäbe. So lange ist das schon her. Besonders begierig war ich immer auf die biografischen Porträts berühmter Frauen. Die Französin Anne Dacier etwa hatte Terenz und Homer so vollkommen übersetzt, dass selbst Professor Gottsched ihre Werke noch heute gebraucht. Und die Griechin Theano studierte nicht nur bei ihrem Gatten Pythagoras, den kannte ich schon, das war der mit dem Dreieck, sondern führte nach seinem Tod dessen Akademie weiter, an der auch andere Frauen lernten. Mein Lieblingsstück war die Frauenzimmerrepublik. Ich setze hier einen Ausschnitt hin, ich besitze die beiden Jahrgänge ja noch. Der Rat der Stadt wurde aus dem Kreis der vernünftigen Bürgerinnen erwählt. Sein Haupt war eine Bürgermeisterin, Klägerinnen, Rechtsanwältinnen und Richterinnen sorgten für das Recht. Eine Henkerin vollzog es an der Verbrecherin. Soldatinnen sah ich mit eisernen Schnürleibern exerzieren. Eine musste Spießruten laufen. Am allerbesten gefiel mir die Betrachtung einer weiblichen hohen Schule. Alle Professorenstellen waren mit Weibspersonen besetzt. Die Jungfern zogen haufenweise aus einer Stunde in die andere. Der eine Teil hielt es mit dieser, der andere mit jener Lehrerin. Über die Wissenschaften selbst entstand mancher Streit. Man zankte sich zum Beispiel, ob die Vernunftlehre eine Kunst oder eine Wissenschaft sei. Ja, es fand sich eine Spitzfindige, die die Frage aufwarf, ob es denn eine so ganz ausgemachte Sache sei, dass die Mannspersonen Menschen wären. Diese Frage wurde bei uns Bachs zu einem geflügelten Wort während der Flegeljahre von Friedemann, Karl und Bernhard. Auf Stücke wie das über die Frauenzimmerrepublik erhielten die Tadlerinnen stets Leserbriefe, die ebenfalls abgedruckt wurden. Ein Herr von Z. räumte zwar ein, verständige Frauen zu kennen, die bei gutem Unterricht so gelehrt wie Männer werden könnten, aber durch euer Begehren wird der ganze jetzige Zustand der Welt umgekehrt und zerrüttet. Denn wenn euer Geschlecht doktormäßig zu studieren anfinge, so möchte das unsrige sich bei Zeiten in Kochen und Haushalten unterweisen lassen, um nicht vor Hunger zu sterben. Dann stünde ja ein Reifrock auf der Kanzel oder im Advokatenmantel vor Gericht. Und der Degen und die Perücke müssten sich mit einer schmutzigen Schürze in der Küche tummeln. Worauf wollt ihr eigentlich hinaus? Ich meine, wenn ein Frauenzimmer ihre Haushaltung versteht, einen wohlgesetzten deutschen Brief schreibt, einen kurzen Begriff von der alten und neuen Geschichte und Geografie hat und bisweilen einen guten Poeten oder sonst ein nützliches Buch liest, so versteht es genug. Hehe, haha, jubelte Bernhard, der uns während des Vorlesens half, Apfelringe zum Trocknen auf die Leine zu hängen. Er war damals ja noch ein Bub, hatte es aber schon faustdick hinter den Ohren. Ich gab ihm einen Klaps auf den Hinterkopf. Die Tadlerinnen antworteten, es sei lächerlich zu befürchten, dass der Staat Kopf stünde, wenn die Frauenzimmer studieren dürften. In ganz Deutschland gäbe es vielleicht 1000 Mädchen, die Gelegenheit, Mittel und Lust dazu hätten. Wo also sei das Problem? Haben Sie das nicht gut pariert, fragte ich in die Runde. Also ich glaube, die Tadlerinnen schreiben auch die Leserbriefe selbst und ihr fallt alle darauf herein. Bernhard stahl einen Apfelring. Ich schlug ihm auf die Finger. So einen schäbigen Gedanken kann nur ein Mannsbild haben. Schreib doch mal einen Brief, dann wirst du es ja sehen. Gesagt, getan. Bernhard half mir beim Spindisieren, formulieren musste ich. Anna Magdalena verzog ein wenig den Mund, als wir sie um das Porto baten. Doch als sie das Schreiben gelesen hatte, kicherte sie und kümmerte sich selbst um den Versand an den Verlag in Halle. Nie werde ich vergessen, wie aufgeregt Sibylla Bose am 31. Oktober 1725 zu uns herüberkam und heftig mit dem 44. Stück der vernünftigen Tadlerinnen wedelte, in dem mein Leserbrief abgedruckt war. Ich nannte mich ehrenlieb von der Mulde und erzählte von meiner Begegnung mit einem wohlhabenden Mann auf dem Lande, der seinen Sohn und seine Tochter genau gleich erzogen habe. Er hielt es für eine sehr üble Kinderzucht, dass man nur die Söhne in allerhand nützlichen Wissenschaften unterrichtet, hingegen die armen Töchter nur zu den sogenannten weiblichen Verrichtungen verdammt. Um dieses Übel zu vermeiden, habe er seine beiden Kinder ohne Unterschied des Geschlechts in allerlei Wissenschaften und Leibesübungen unterweisen lassen. So habe seine Tochter wie ihr Bruder die lateinische und griechische Sprache, die Geschichte, Mathematik, Wappenkunst, Weltbeschreibung, Naturkunde, Kriegs- und bürgerliche Baukunst, das Fechten und Reiten etc. ganz wohl begriffen. Doch gäbe ihr sein Sohn in der Kochkunst, Zuckerbäckerei, im Putzmachen, Nähen, Sticken und so weiter auch nicht das Geringste nach. Er, der Vater, habe jedes Mal eine königliche Freude, wenn er beide entweder bei der Zurichtung einer Pastete in der Küche oder bei der Lektüre von Hesiod und Tacitus in der Studierstube antreffe oder auch zuweilen auf die Jagd reiten sähe. Um ihnen die Übungen beiderlei Geschlechts leichter und annehmlicher zu machen, habe er für jedes zweierlei Kleidung verfertigen lassen. Zuweilen, wenn sie sich keine Zeit zum Umziehen nehmen, sitzen sie noch im ledernen Reitzeug am Stickrahmen oder fechten in bloßen Schnürbrüsten mit hochgeschürzten Röcken. Auf diese Idee war natürlich Bernhard gekommen, der wirrte, als Anna Magdalena die Stelle vorlas. Jetzt kam mein bester Einfall, nämlich die Schlussfolgerung. Auf diese Art werden die Bürger verdoppelt, indem man sowohl die Manns- als auch die Weibespersonen ohne Rücksicht auf ihr Geschlecht zu allerlei Verrichtungen gebrauchen kann. Warum sollte nicht eine eifrige Predigerin, eine muntere Kürassreiterin, eine umsichtige Bürgermeisterin, eine erfahrene Steuermännin oder auch eine zielsichere Bombenwerferin ebenso gute Dienste verrichten wie das Mannsvolk bisher? Alle in unserer Runde klatschten sich auf die Schenkel vor Lachen. Siehst du, Bernhard, die Leserbriefe sind echt. Natürlich war von Anfang an gerätselt worden, wer hinter den vernünftigen Tadlerinnen steckte. Namen verschiedener Männer kursierten. Die Bose-Schwestern verdächtigten dagegen Madame von Ziegler. Daran musste ich denken, als Madame Gottsched mich 12 Jahre später bat, ihr und der Zieglerin bei der Neuauflage der Tadlerinnen zu helfen. Ich freute mich sehr über die Anerkennung und die Aussicht, nicht nur die Gesangsstunden mit ihr zu verbringen. Mein ehelicher Freund hatte damals zu Beginn noch 2 Mitstreiter, die jedoch nur im ersten Jahrgang ein paar Beiträge geliefert haben, sagte sie, nachdem wir in der Vorlesungsstube ihres Mannes, er war im Kolleg, Platz genommen hatten. Damit es keinen Ärger gibt, sollen deren Texte jetzt durch neue ersetzt werden. Den 2. Jahrgang hat er ja ganz allein verfasst. Ich fiel aus allen Wolken. Phyllis, Calliste und Iris hießen in Wahrheit Johann, Christoph und Gottsched. Ich brauchte eine Weile, um mich zu sammeln. Irgendwie fühlte ich mich betrogen. Und noch jetzt enttäuscht mich dieses Verwirrspiel. Doch warum eigentlich? Hatte ich den Worten der Tadlerinnen nicht zugestimmt, es sei egal, wer der Vernunft zum Durchbruch verhelfe? Marianne von Ziegler wirkte von Madame Gottscheddins Eröffnung keineswegs überrascht. Warum schreibt er denn nicht selber ein paar neue Stücke, wenn er ganz allein hinter den Tadlerinnen steckt? War da nicht ein Unterton? Er ist von Geschäften überhäuft und außerdem gefällt ihm der Gedanke, die Neuauflage von tatsächlich 3 vernünftigen Tadlerinnen veranstalten zu lassen. Madame Gottscheddin lächelte uns verbindlich an. Seine Worte. Die Zieglerin lächelte zurück. Wir sollten jedes einzelne Stück sprachlich verbessern. Die deutsche Gesellschaft, Madame Gottscheddin deutete eine Verbeugung vor der Zieglerin an, hat ja mittlerweile praktische Regeln erarbeitet, die uns den Weg weisen werden. Einverstanden, übernehmen Sie den 2. Band, ich kümmere mich um den 1. Gut, wenn wir mit unserem jeweiligen Band durch sind, besprechen wir gemeinsam die Änderungen. Wie Sie meinen. Ich sah angestrengt auf das Blatt Papier vor mir, obwohl es noch nichts zu protokollieren gab. In meinem Band steht diese Liste mit empfehlenswerten Büchern für jede Frauenzimmerbibliothek. Da müsste man auch aufräumen. Gewiss. Beim nächsten Redaktionstreffen der vernünftigen Tadlerinnen schlug Madame Gottscheddin vor, das Verzeichnis einer deutschen Frauenzimmerbibliothek ersatzlos zu streichen. Auf gar keinen Fall! Das ging ja gut los. Woran sollen sich unsere Leserinnen denn sonst orientieren? Wir sollten noch eine Übersetzung von mir aufnehmen. Madame Scuderis scharfsinnige Unterredungen von Dingen, die zu einer wohlanständigen Aufführung gehören, meinen Sie nicht? Madame Gottsched entschied sich, auf die Zunge zu beißen. Ich schrieb eifrig mit. Zur Vorbereitung für unsere heutige Sitzung habe ich beide Jahrgänge noch einmal durchgesehen, Madame von Ziegler. Dabei habe ich noch einiges entdeckt, das, was wir ändern oder ganz ersetzen sollten, etwa die Frauenzimmerrepublik. Ich blickte enttäuscht von meinem Blatt hoch. Kommt gar nicht in Frage, sagte die Zieglerin, steht in Band 1 und bleibt dort. Sie gehört schließlich zu den berühmtesten Stücken der Tadlerinnen. Hatte sie Band 1 doch selbst verfasst? Aber Sie haben recht, auch ich finde einiges veränderungswürdig, fuhr die Zieglerin fort. Etwa die beiden Stücke über das Weiberparlament und den weiblichen Schöppenstuhl. Beide Einrichtungen beschäftigen sich nur mit Nebensächlichkeiten, mit Kleiderordnungen für Frauen und Liebeshändeln. Dass Verliebte sich bei den Tadlerinnen über die Kälte oder Untreue ihrer Geliebten beklagen können, mag ja lustig sein. Aber die weibliche Gerichtsbarkeit muss doch viel weiter gehen. Wie wäre es, wenn die Tadlerinnen bei Ehebruch, Vergewaltigung, Kindsmord mitentscheiden dürften? Wir könnten ihnen sogar ein Vetorecht einräumen bei allen Urteilen, die der Rat der Männer trifft. Ich hatte Mühe, alles so schnell mitzuschreiben. Madame Gottscheddin schwieg Gott sei Dank eine Weile. Das ist viel zu heikel, meinte sie schließlich. Dann werden die vernünftigen Tadlerinnen verboten und unsere Mühe war für die Katz. Das Weiberparlament und der weibliche Schöppenstuhl stehen in meinem Band und sind gewagt genug. Ich ändere nichts daran, beendete die Gottscheddin die Diskussion. Dann möchte ich aber an 2 anderen Stücken etwas ändern, sagte die Zieglerin. Warum verweilen die Tadlerinnen länger bei der Tugendhaftigkeit von Anne Dacier und Theano als bei ihrer Gelehrsamkeit? Wen interessiert das? Beiträge über Pythagoras fragen auch nicht, ob er seiner Frau das Wirtschaftsgeld pünktlich und ausreichend ausgehändigt hat oder ob Luther stets ein treuer Gatte war oder warum Leibniz erst gar nicht geheiratet hat. Vor Staunen ließ sich die Feder sinken. Die Zieglerin blätterte und las den Aufsatz von Annette Sieh vor. Die Gelehrsamkeit dieses Frauenzimmers war groß, noch größer aber sind ihre Tugenden gewesen. In ihrer Bescheidenheit hat sie niemals von Wissenschaften und gelehrten Sachen geredet, auch niemals von ihren Schriften gesprochen. Wenn sie ihren Gesprächspartnern an Gelehrsamkeit weit überlegen war, so ließ sie sich's doch nicht anmerken. In ein Stammbuch mit den Schriftzügen der allergelehrtesten Männer aus ganz Europa wollte sie sich nicht eintragen. Als sie nachgeben musste, schrieb sie: Uns Weibern steht nichts besser an, als wenn der Mund wohl schweigen kann. Das können wir doch so nicht stehen lassen. Ich meine schon. Wir Frauen müssen endlich aufhören, unser Licht unter den Scheffel zu stellen, wenn sie sich da mal nicht blenden lassen. Die Tadlerinnen waren sehr geschickt, als sie die Dacier und die Theano so bieder, so tugendhaft geschildert haben. Im Übrigen könnte denn eine von uns die wissenschaftlichen Leistungen der einen in der Geometrie, der anderen im Griechischen überhaupt würdigen? Nein. Verbessern wir also nur, was wir können, und das ist die Sprache. Ach, wo wir gerade dabei sind, ich habe ja sehr über die Verwandtinnen und Bekanntinnen gelacht. Ich nehme an, Sie haben diese Ausdrücke in Ihrem Band ebenfalls korrigiert? Nein, und ich sehe auch keinen Grund dafür. Aber wir machen uns doch damit lächerlich. Keineswegs, dass wir Weiber nicht als gelehrt gelten dürfen, aber tugendhaft sein müssen, liegt auch an der Sprache, ja sogar an der Grammatik. Ach, ich bitte Sie, Madame Zieglerin, lernt man das in der deutschen Gesellschaft? Wer seine Vernunft gebraucht, kann die deutsche Sprache nicht geschlechtergerecht finden. Seine, verstehen Sie? Die Kutschedin verstand nicht, ich aber. Ich wusste sofort, was die Zieglerin meinte. Es hätte mich früher schon gewundert und deshalb sagte ich, seine Schnürbrust soll man nicht zu eng schnüren. Jetzt guckte Madame Gottschedin ganz irritiert. Ich kam in Fahrt. Man kann seine Wehen beeinflussen. Niemand stillt seinen Säugling besser als die Wöchnerin selbst. Die Zieglerin strahlte. Verstehen Sie jetzt? Madame Gottschedin schien in Gedankensätze zu bilden. Sie haben recht. Also in diesen Beispielen. Die vernünftigen Tadlerinnen sollten darauf achten, keine solchen grammatikalisch richtigen, inhaltlich jedoch abwegigen Formulierungen zu benutzen. Das erlaubt uns jedoch nicht, einfach auf Gutdünken Neuschöpfungen in die Welt zu setzen wie Bekanntinnen. Wer spricht von Neuschöpfungen? Wir übernehmen schließlich nur den Sprachgebrauch von 1725. Ich wollte der Zieglerin zustimmen, hielt aber lieber meinen Mund. Ich war schließlich nur zum Protokollieren da. Wir müssen auch noch über die neu zu schreibenden Stücke reden, Madame Gottschedin. Welche Themen sollen wir denn Ihrer Meinung nach behandeln? Ich habe schon ein Lob der Arbeit verfasst. Hier, wenn Sie es lesen wollen. Gottschedin holte ein Manuskript hervor. Die Zieglerin verdrehte die Augen. Auch sie legte einige Blätter auf den Tisch. Hier ein Vortrag, den ich in der deutschen Gesellschaft gehalten habe. Ob es dem Frauenzimmer erlaubt sei, sich nach Wissenschaften zu bestreben. Aber das haben wir doch schon. Die Zieglerin blickte Madame Gottschedin fragend an. Bei der Schurmannin. Aber deren Plädoyer für das Frauenstudium ist doch schon 100 Jahre alt. Hat aber nichts von seiner Aktualität verloren. Wir wollen doch keine unnötigen Doppelungen. Warum veröffentlichen Sie Ihre Abhandlung nicht in den Schriften der deutschen Gesellschaft? Da wird sie sich sicher sehr gut machen. Eine Stille trat ein. Ich hatte länger schon nichts zu schreiben gehabt. Also einen Versuch mache ich noch, sagte Madame von Ziegler. Die Tadlerinnen haben damals einen Preis ausgesetzt für das beste Gedicht zur Verteidigung unseres Geschlechts gegen die Mannspersonen. Dieser Preis wurde jedoch nie vergeben. Ob gar keine Einsendungen kamen oder keine gelungen, weiß ich nicht. Ich jedenfalls habe nun ein solches Gedicht geschrieben und würde also die Lücke schließen. Den Preis müssen wir mir ja nicht zuerkennen. Hier, hören Sie. Das männliche Geschlecht im Namen einiger Frauenzimmer besungen. Du weltgepriesenes Geschlechte, du in dich selbst verliebte Schar, prahlst allzu sehr mit deinem Rechte, das Adams erster Vorzug war. Ihr rühmt das günstige Geschicke, das euch zu ganzen Menschen macht und wisst zu keinem Augenblicke, worauf wir immer schon gedacht. Vielleicht ist es zu viel, wenn ich das ganze Gedicht abschreibe. Die Zieglerin macht sich über die Ungeduld der Männer lustig, ihre Eifersucht, ihren Geiz, auch ihre stachliche Körperbehaarung und endet schließlich mit: Die Männer müssen doch gestehen, dass sie, wie wir, auch Menschen sind, dass sie auch auf zwei Beinen stehen und dass sie manche Schwachheit finden. Sie trinken, schlafen, essen, wachen. Nur dieses ist der Unterschied. Sie bleiben Herr in allen Sachen und was wir tun, heißt Schuldigkeit. Das Weib darf seinen Witz nicht zeigen, die Vorsicht hat es ausgedacht. Es soll in der Gemeinde schweigen, sonst würdet ihr oft ausgelacht. Ich kicherte. Das würde ein Prunkstück in der Neuauflage der Tadlerinnen werden. Aber das geht doch nicht, Madame von Ziegler. Gelehrte Frauen gelten als Abschaum. Sie werden verspottet und verhöhnt. Wir müssen vorsichtig und diplomatisch sein. Nein, wir müssen kämpfen, Madame Gottschedin. Ich stand auf. Ich müsste dann allmählich gehen.
Hi, ich möchte ein paar Auszüge aus dem Scum-Manifesto von Valerie Solanas aus dem Jahr 1967 teilen, von der Olympia Press. Und SCUM steht für Society for Cutting Up Men. Auf Seite 7 schreibt Solanas: The male, because of his obsession to compensate for not being female, combined with his inability to relate and to feel compassion, has made of the world a shit pile. He is responsible for. Seite 8. Money, marriage and prostitution, work and prevention of an automated society. There is no human reason for money or for anyone to work. All non-creative jobs, practically all jobs now being done, could have been automated long ago. Seite 10. What will liberate women, therefore, from male control is the total elimination of the money work system, not the attainment of economic equality with men within it. Auf Seite 23 schreibt sie weiter über The male is responsible for prejudice, racial, ethnic, religious, etc. The male needs scapegoats onto whom he can project his failings and inadequacies, and upon whom he can vent his frustration at not being female. He is responsible for competition, prestige, status, formal education, ignorance, and social and economic classes. Having an obsessive desire to be admired by women, but no intrinsic worth, the male constructs a highly artificial society, enabling him to appropriate the appearance of worth through money, prestige, high social class, degrees, professional position and knowledge, and by pushing as many other men as possible down professionally, socially, economically, and educationally. The purpose of higher education is not to educate, but to exclude as many as possible from the various professions. The male, although able to understand and use knowledge and ideas, is unable to relate to them, to grasp them emotionally. He does not value knowledge and ideas for their own sake, they're just means to ends, and consequently feels no need for mental companions, no need to cultivate the intellectual potentialities of others. On the contrary, the male has a vested interest in ignorance. He knows that an enlightened, aware female population will mean the end of him. The healthy, conceited female wants the company of equals whom she can respect and groove on. The male and the sick, insecure, unself-confident male female crave the company of worms. No genuine social revolution can be accomplished by the male, as the male on top wants the status quo, and all the male on the bottom wants is to be the male on top. The male rebel is a farce. This is the male society, made by him to satisfy his needs. He's never satisfied because he's not capable of being satisfied. Ultimately, what the male rebel is rebelling against is being male. The male changes only when forced to do so by technology, when he has no choice, when society reaches the stage where he must change or die. We're at that stage now. If women don't get their asses in gear fast, we may very well all die. Und dann Weiter auf Seite 46. Dropping out is not the answer. Fucking up is. Most women are already dropped out. They were never in. Dropping out gives control to those few who don't drop out. Dropping out is exactly what the establishment leaders want. It plays into the hands of the enemy. It strengthens the system instead of undermining it. Since it is based entirely on the non-participation, passivity, apathy, and non-involvement of the mass of women. Dropping out, however, is an excellent policy for men, and scum will enthusiastically encourage it. Auf Seite 50 schreibt sie, our educational goal is to educate and not to perpetuate an academic and intellectual elite. Und die Schlussworte auf Seite 52. Men who are rational, however, won't kick or struggle or raise a distressing fuss, but will just sit back, relax, enjoy the show and ride the waves to their demise.
Ich lese aus dem Buch Frauenstreik von Brigitte Kiechle, das 2019 im Schmetterling Verlag in der Black Books Reihe erschienen ist, die Einleitung. In den letzten Jahren ist ein weltweiter Aufschwung der Frauenkämpfe festzustellen. Es ist eine globale, durch Aktionen wahrnehmbare Bewegung entstanden, die den feministischen Elfenbeinturm verlassen hat und in soziale Auseinandersetzungen interveniert. Nicht nur den patriarchalen Verhältnissen wird der Kampf angesagt, sondern neue Perspektiven für eine Gesellschaft ohne Ausbeutung, Sexismus und Rassismus werden angedacht. Verbunden ist dies in vielen Fällen mit einer neuen Strategie des Widerstandes. Der Bewegung zum Frauenstreik bzw. feministischen Streik. Im Jahr 2017 fanden bereits in über 50 Ländern frauenpolitische Aktionen unter dem Überbegriff Frauenstreik statt. Danach hat sich die Zahl weiter erhöht. Millionen feministischer Aktivistinnen haben durch ihren Mut und Bereitschaft zum Widerstand bereits gezeigt, dass sie tatsächlich in der Lage sind, gemeinsam eine Kraft zu bilden, die Gegenmacht zu den bestehenden Verhältnissen entwickeln könnte. Auch in der BRD hat die Diskussion über einen Frauenstreik als wirksame feministische Kampfform und Moment der Neuformierung feministischer Strukturen begonnen. Fast vergessen ist die Tatsache, dass in der BRD bereits 1994 ein Frauenstreik organisiert wurde, an dem sich rund 1 Million Frauen beteiligten. Viele Diskussionen, die damals geführt wurden, gegen wen streiken wir, ist ein Frauenstreik eine eigenständige Aktionsform, wer ist zum Frauenstreik aufgerufen, was ist das Ziel des Streiks, sind auch heute noch von Bedeutung. Es besteht aktuell unter vielen Feministinnen Übereinstimmung darin, dass das Projekt Frauenbefreiung in der BRD einen neuen Anlauf braucht. Vor allem der beeindruckende Erfolg des feministischen Streiks am 8. März 2018 im spanischen Staat hat dazu motiviert, das Thema Frauenstreik bzw. feministischer Streik auf die Tagesordnung zu setzen. Es gibt in der BRD viele gute Gründe für Frauen zu streiken. Auch wenn sich die Zahl der Studierenden und berufstätigen Frauen erhöht hat und es leichter ist, eigene Lebensentwürfe umzusetzen, so hat sich an der Struktur der Frauenunterdrückung nichts geändert. Frauen verdienen in der Regel immer noch deutlich weniger als Männer. Sie sind nach wie vor in überwiegender Mehrheit für die häusliche Sorgearbeit zuständig. Die Frauenhäuser sind überfüllt. Armut hat ein weibliches Gesicht. Es gibt immer noch zu wenige Kinderbetreuungsplätze. Selbsternannte Lebensschützer fordern die Verschärfung des Abtreibungsrechts. Die Liste ließe sich lange fortsetzen. Die Forderungen von 1994 sind im Kern heute immer noch aktuell. Es ist also längst frauenpolitisch wieder in Bewegung zu kommen und eine breite Debatte darüber zu führen, wie heute ein neues feministisches Bewusstsein geschaffen werden und mit welchen Forderungen, Aktionsformen und organisatorischen Strukturen die Kämpfe in Zukunft geführt werden sollen. Wie schaffen wir es, die oft lähmende Orientierungslosigkeit und politische Desillusionierung unter Frauen aufzubrechen und uns aus der täglichen Umklammerung des Eingebundenseins in die kapitalistisch-patriarchalen Lebensverhältnisse und der damit verbundenen Zwänge zu befreien? Vor dem Hintergrund der aktuellen politischen und wirtschaftlichen Entwicklung, der neoliberalen Umverteilung von unten nach oben und der Verschiebung des politischen und gesellschaftlichen Klimas nach rechts ist es eine Herausforderung für emanzipatorische Bewegungen insgesamt, nicht nur das einmal Erkämpfte zu verteidigen, sondern die neoliberale Vereinzelung zu überwinden, kollektive Handlungsfähigkeit zu gewinnen und gesellschaftliche Alternativen zu entfalten. In diesem Zusammenhang kommt dem Kampf gegen das Patriarchat eine unabdingbare, bedeutende Rolle zu. Ohne konsequenten Kampf gegen die patriarchalen Verhältnisse wird es keine Vision einer neuen Gesellschaft geben. Die Frauenfrage ist kein Nebenwiderspruch des immer so benannten Hauptwiderspruchs von Kapital und Arbeit. Patriarchat und Kapitalismus stehen vielmehr in einem unauflöslichen Wechselverhältnis und bedingen sich gegenseitig. Der Kampf um Frauenemanzipation ist deshalb mit der sozialen Frage eng verbunden. Der feministische Streik ist angesichts der Lebensrealitäten von Frauen und verknüpft mit dem Anspruch, Unterdrückung und Ausbeutung in allen Formen zu bekämpfen, sicher eine angemessene strategische Orientierung. Die Verhältnisse im spanischen Staat sind jedoch nicht einfach auf die BRD übertragbar. Dies betrifft unter anderem die feministische Verankerung und Vernetzung, Bündnisstrukturen, die über die eigene Szene hinausgehen, sowie die betriebliche und gewerkschaftliche Verankerung. Im November 2018 fand in Göttingen ein erstes bundesweites Vernetzungstreffen in Sachen Frauenstreik mit 300 bis 400 Teilnehmenden statt. Die Anwesenden waren sich mehrheitlich darin einig, dass bereits für den 8. März 2019 in der BRD zu einem Frauenstreik aufgerufen werden soll. Ein entsprechender Aufruf wurde verabschiedet. Anwesend waren vor allem junge Frauen aus dem universitären Bereich. Unklar blieb, inwieweit es sich um einzelne Aktivistinnen handelte oder um Vertreterinnen von Parteien, Gewerkschaften, Frauenorganisationen oder bereits arbeitenden Frauenstreikkomitees. Kennzeichnend war vor allem eine allgemeine Euphorie im Hinblick auf einen Frauenstreikaufruf. Eine kritische Diskussion zur Lage der Frauenbewegung in der BRD, eine Analyse der bisherigen Streikerfahrungen und ehrliche Bestandsaufnahme der bisherigen Bündnisse hinsichtlich zahlenmäßiger Stärke, Zusammensetzung hinsichtlich Klassen- und Migrationshintergrund sowie politische Breite der Bewegung fand jedoch bisher noch nicht statt. Es besteht dadurch die Gefahr, dass Frauenstreik zu einem übergeordneten Begriff abgewertet wird, der allen in den letzten Jahren schon durchgeführten Aktivitäten zum Internationalen Frauentag und anderen Frauenkämpfen übergestülpt werden kann. Erstrebenswert ist es jedoch, eine tatsächlich neue Bewegung aufzubauen, die den feministischen Streik im doppelten Sinne als radikale Antwort auf den sexistischen und antifeministischen Normalzustand versteht und ihn gleichzeitig als Kampfmittel zur Destabilisierung der gegebenen patriarchalen Verhältnisse mit dem Ziel der grundlegenden Veränderung der Gesellschaft einsetzt. Der Aufruf zum Frauenstreik 2019 kann im positiven Sinne nur der Auftakt einer sich hoffentlich weiterentwickelnden Bewegung und Ausgangspunkt einer Strategieplanung sein, die dann die Voraussetzungen für eine tatsächliche, kollektive, basisorganisierte, kraftvolle feministische Machtdemonstration schafft. Es ist davon auszugehen, dass die Frauenstreikbewegung weltweit gesehen keine nur vorübergehende Erscheinung ist, sondern hoffentlich an Stärke gewinnen wird. Dies hat nicht zuletzt die erfolgreiche Mobilisierung zum Frauenstreik am 14. Juni 2019 in der Schweiz bestätigt. Die Auseinandersetzung mit dem Thema Frauenstreik wird uns hoffentlich auch in der BRD in den nächsten Jahren begleiten und auch hier zu neuen feministischen Ufern führen. Mit dem vorliegenden Buch soll dazu ein Beitrag geleistet werden. Das war die Einleitung zu dem Buch Frauenstreik. Die Welt steht still, wenn wir die Arbeit niederlegen, von Brigitte Kiechle, das 2019 im Schmetterling Verlag in der Reihe Black Books erschienen ist.
Johanna Hedborg, Get Well Soon, aus 2020, das heißt während der Corona-Pandemie, geschrieben. Wir tendieren dazu, Krankheit und Revolution auf dem Handlungsspektrum einander gegenüberzustellen. Krankheit steht am Ende von Untätigkeit, Passivität und Kapitulation, während Revolution am Ende von Bewegung, Aufruhr und Erregung steht. Aber vielleicht ist dieses Spektrum eher wie ein Ouroboros, wie eine Schlange, die sich in den eigenen Schwanz beißt, geformt. Ein Ende, das andere nährend, sich in das andere verwandelnd, da sie aus demselben Stoff gemacht sind. Viele dachten, wenn die Revolution kommt, würde sie so aussehen, wie sie bisher ausgesehen hat. Proteste auf den Straßen, einige gute Plünderungen und Ausschreitungen, ein Putsch, eine Meuterei. Die Welt hat auf die Wut gewartet, die sich in allem und jeder über alles und jeden angestaut hat. Und wir haben uns danach gesehnt, dass sie endlich überkocht und hervorbricht. Jetzt könnte ein guter Zeitpunkt sein, unsere Vorstellung davon, wie eine Revolution aussehen könnte, zu überdenken. Vielleicht sind es keine wütenden, leistungsfähigen Körpern, die als Demonstrationszug durch die Straßen ziehen. Vielleicht sieht die Revolution eher aus wie ein Stillstehen der Welt, weil alle Körper erschöpft sind. Denn Care muss Priorität bekommen, bevor es zu spät ist. Diejenigen von uns, für die Kranksein alltägliche Realität ist, wissen seit langem um das revolutionäre Potenzial von Care. Wir haben gewusst, dass eine Revolution aussehen kann, wie ein im Bett liegender Körper, dem es nicht möglich ist, zur Arbeit zu gehen. Wir haben gewusst, dass sie wie Hunderttausende von Körpern in Betten aussehen kann, die einen Mietstreik organisieren und den Wert eines Lebens nicht an seine kapitalistische Produktivität koppeln. Wir haben gewusst, dass eine Revolution wie die Arbeit einer einzelnen Krankenpflegerin aussehen kann, die die Patientinnen auf der Station am Leben hält. Oder wie die Arbeit eines einzelnen Freundes, der dir mit deinem Lebensmitteleinkauf hilft. Wir haben gewusst, dass sie so aussehen kann wie Pflege- und Care-Arbeit, die exponentiell verbreitet wird. Wir reichen allen, die wir kennen, eine helfende Hand und sie reichen ihre Hand allen, die sie kennen. Wir haben gewusst, dass eine Revolution wie eine Gemeinschaft aussehen kann, in der jede Person $5 für die medizinische Behandlung eines Menschen beisteuert. Und wir haben uns gefragt, wann diese Gemeinschaft merken würde, wie revolutionär der Akt des gemeinschaftlichen Sorgetragens ist. Die Welt hat sich in den letzten Wochen bis zur Unkenntlichkeit verändert. Das unendliche Jetzt der Krankheit ist über uns gekommen und der Ableismus der Welt stellt sich ihm entgegen. Der Ableismus der Welt war schon immer vorhanden. Ihn bekommen nun auch diejenigen zu spüren, die ihn sonst nicht bemerken. Was wir bei Covid-19 beobachten können, ist, was passiert, wenn Care unabdingbar ist, wenn das Sorgetragen für andere zur Pflicht wird, wenn es Raum und Geld und Arbeit und Energie in Anspruch nimmt. Siehst du, wie schwer das ist? Die Welt ist nicht so beschaffen, dass sie Care großzügig und reichlich verteilt. Sie versucht es jetzt, aber sieh, wie fremd ihr das Konzept ist und wie schwer es sich verwirklichen lässt. Es wird uns alle brauchen. Es wird alle brauchen, die nach dem Prinzip arbeiten, dass es keinem von uns gut geht, wenn es nur wenigen von uns gut geht. Und genau das ist der Grund, warum dieses Prinzip revolutionär ist. Denn Care erfordert, dass wir leben, als seien wir alle miteinander verbunden, was wir sind. Es entkräftet den Mythos des autonomen Individuums. Durch Care lernen wir unsere Grenzen kennen, denn das sind die Stellen, an denen wir einander berühren. Meine Grenze ist da, wo du mir begegnest. Deine ist, wo ich dich finde. Und an dieser Stelle sind wir verbunden, sind aus dem gleichen Stoff gemacht und verwandeln uns ineinander. Care fühlt sich so oft so an, als müsse sie von einer anderen Person als uns übernommen werden. Und so kann sich auch eine Revolution anfühlen. Wir warten auf Veränderungen, herbeigeführt von den Machthabenden. Wir hoffen, dass die Machthabenden zur Vernunft kommen. So viele Aktivistinnen wissen, dass Macht, die genommen wurde, auch wieder zurückgewonnen werden kann. So wie Care gegeben werden kann, kann sie auch zurückgewonnen werden. Ich habe immer Trost darin gefunden, dass die englischen Wörter Caregiver und Caretaker das gleiche bedeuten. Wir übernehmen Care, wir geben Care. Und das kann ansteckend sein. Es kann sich verbreiten. Es zeigt uns, dass die Grenze der Welt immer ein Ort ist, den es zu sprengen, zu überstreiten und zu transformieren gilt. Triff mich dort am Ende, wo es Geben und Nehmen gibt und lass uns von dort aus beginnen.
Ja, Gyasi. Transcendent Kingdom. Nana's team was called the Tornadoes. There was one other black kid on the team, and two Koreans. So Nana didn't have to worry as much about bearing the full brunt of taunts from angry, racist parents. He was still the best kid on the team, still the reason so many parents got red cards, but it was a comfort to him to not feel so alone. On the bus ride that day, I wouldn't sit still. This was the summer before I started kindergarten, nearly a year after the Chin Chin Man left, and I could feel the end of my freedom encroaching. I was wilder than usual. On more than one occasion, I'd been brought home by a neighbor after getting into some mischief, and my mother had long since stopped telling me to wait until my father got home. I ran up and down the aisle of the bus. I tugged the hair of the child in front of me until he yelped. I flailed like a fish in my mother's arms until she released me. The drive from Huntsville to Nashville only takes about 2 hours, and I was determined to make every passenger feel every minute of it. My mother kept apologizing to the other chaperones and sending me a look that I knew well. It was her, "I cannot beat you in front of all these white people, but just you wait," look. I didn't care. If a beating was inevitable, why stop? I spent the last 15 minutes of the bus ride sing-shouting "The Wheels on the Bus," while the soccer team plucked their ears and groaned. Nanna ignored me. By that point, he was an expert at that. Two referees in impractical cowboy hats waited for us as we pulled into the parking lot of the soccer fields. The boys and their parents rushed off the bus, no doubt eager to get away from me. But I had already stopped my singing and returned to my calmer, more peaceful self. Nana was seated next to the emergency exit window, his head leaned against the red bar in a way that looked uncomfortable. "Come on, Nana," some of the kids said as they made their way out. But Nana didn't get up from the seat. He lightly banged his head against the red bar, over and over and over, until everyone left, and it was, finally, just the three of us. My mother, Nana, and me. My mother squeezed into the seat beside Nana and pulled me up onto her lap. She took his chin in her hand and turned him to face her. "Nana, what's bothering you?" she said in Cree. Nana had tears in the corners of his eyes that were threatening to spill, and he was making a face that I've only ever seen in young boys. A face that is the facade of a man, hiding a boy who has had to grow up far too fast. I have seen that faux tough look on boys as they pushed shopping carts, walked siblings to school, bought cigarettes for their parents who waited in their cars. It breaks my heart now to see that face, to recognize the lie of masculinity sitting atop the shoulders of a young child. Nana blinked his tears back. He sat up a little straighter, gently lifted our mother's hands from his face and returned it to her lap. "I don't want to play soccer anymore," he said. Just then one of the referees came onto the bus. He saw the three of us squeezed into those small seats and gave us a sheepish grin, lifting that cowboy hat off his head and placing it onto his heart, as though my family was the national anthem, the yellow school bus a ballpark. "Ma'am, we're about ready to get this game started, and there are a bunch of boys out there saying there's star players still on this bus." My mother didn't even turn to look at the referee. She kept her eyes trained on Nana. We all remained perfectly quiet and still. And finally, the man took the hint, put his cowboy hat back on, and got off the bus. "You love soccer," my mother said once we heard the sound of the referee's clats crunching the gravel of the lot. "No, I don't." "Nana," she said sharply. And then she stopped and exhaled for so long I wondered where she had been keeping all of that air. She could have told Nana that she'd lost a day's paycheck to chaperone this trip, that she was already on thin ice with the Reynoldses for missing work 2 weeks before, when I wouldn't stop vomiting and had to be taken to the emergency room. She could have told him that the emergency room bill was higher than she'd expected, even though we had insurance. That the night she'd opened that envelope, she sat there at our dining room table crying into her scrubs, so that we wouldn't be able to hear her. She could have told him that she had already had to take on some extra work cleaning houses to afford the fees for the advanced soccer league, and that those fees were non-refundable, and she couldn't get her time back either. All the time she spent working to afford a trip on a bus with a Lao daughter and a son who'd somehow realized in the two-hour-long bus ride that his father wasn't coming back. "We'll find another way home," she said. "We don't have to stay here for one more second, Nana, okay? You don't have to play if you don't want to." We walked to the Greyhound station, our mother holding our hands the entire time. We took that bus home, and I don't think Nana made a single noise. I don't think I did either. I could feel that something had changed among the three of us, and I was trying to learn what my role in this new configuration of my family might be. That day was the end of my naughtiness, the beginning of my good years. If our mother was angry or upset at us, me for being a terror, Nana for changing his mind, she didn't let on. She wrapped us up in her arms during that long ride home, her face inscrutable. When we got home, she put all of Nana's soccer gear into a box, sealed the box, and dumped it into the nether regions of our garage, never to be seen again.
Das war der feministische Lesekreis im Freien Radio für Stuttgart an diesem 8. März. Wir haben Texte gehört von Cornelia Solfrank, Jutta Voss, Hybrid Cloud, Laurie Penny, Sarah Ahmed, Angela Steiderle, Valerie Solanas, Brigitte Kiechle, Johanna Hetwa und Yagiasi. Ihr findet die vollständige Literaturliste auch in den Programminfos unter www.freies-radio.de. Und ich möchte nochmal ganz herzlich Kai, Anne, Saskia, Sabine, Jara, Lotte und Anne herzlich für eure Beiträge und das Vorlesen bedanken. Verantwortlich für diese Sendung bin ich, Saskia Ackermann, und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem weiteren Programm hier im Freien Radio für Stuttgart und auch ansonsten einen kraftvollen feministischen Kampftag an diesem 8. März.